Warum können wir nicht all die Gelder, die wir mit Bomben aufeinander werfen, dafür verwenden, Leben zu ermöglichen, anstatt Tod zu verstreuen?
Was bedeutet Frieden eigentlich wirklich? Und ist es mehr als nur die Abwesenheit von Krieg? Was können wir ganz konkret im Alltag dafür tun, dass aus Ohnmacht Hoffnung wird, aus Angst Mut, aus Nebeneinander ein Miteinander? Anlässlich des Internationalen Tag des Friedens am 21. September spreche ich heute mit Pater Günther Reitzi. Er ist Dominikaner in Wien, Promotor für Gerechtigkeit und Frieden und Vertreter seines Ordens bei den Vereinten Nationen in Wien. Mein Name ist Renate Magerl und ich nehme Sie heute mit zu einem Gespräch über Krieg, Frieden und Verantwortung, über Gänseblümchen und Don Camillo, über Abrüstung und Gebet und darüber, warum es manchmal Mut braucht, einfach Mensch zu bleiben.
Orden und Ehe. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Pater Günther Reitzi, danke für die Einladung hier zu Ihnen ins Wiener Dominikanerkloster. Wir haben uns für heute ein sehr brennendes und wichtiges Thema vorgenommen, das wirklich jeden von uns betrifft oder auch angeht, nämlich Friede und Gerechtigkeit. Sie sind Promotor für Justitia et Pax, also für Gerechtigkeit und Frieden auf Deutsch, der Dominikaner hier in Österreich und Deutschland. Was diese Rolle und Funktion genau bedeutet, dazu kommen wir später. Zu Beginn möchte ich Sie fragen, was ist Frieden für Sie? Ist Frieden mehr als Abwesenheit von Krieg?
Frieden als Abwesenheit von Krieg wäre ein falscher Frieden. Friede ist wesentlich mehr als Abwesenheit von Krieg. Friede ist ein Aufeinanderzugehen, ein Miteinander unterwegs sein, ein den jeweils anderen respektieren, ein, wie soll ich das am besten sagen, ein in den Verschiedenheiten des Menschseins miteinander unterwegs zu sein.
Ich habe auch gegoogelt und ein sehr schönes Zitat von Baruch de Spinoza gefunden, niederländischer Philosoph. Im 17. Jahrhundert hat er gesagt, Friede ist nicht Abwesenheit von Krieg, Friede ist eine Tugend, eine Geisteshaltung, eine Neigung zu Güte, Vertrauen und Gerechtigkeit. Also auch er hat gesagt, da braucht es mehr dazu.
Eine Neigung zu Güte, Vertrauen und Gerechtigkeit finde ich wunderbar, denn den anderen in seiner Andersartigkeit zu akzeptieren, hat etwas mit Güte zu tun, hat etwas mit Vertrauen zu tun. Ich vertraue darauf, dass der andere gut ist. Das hat Gut und Güte, das sind die gleichen Stämme beim Wort. Und Vertrauen, dass der andere gut ist, heißt dem anderen auch Gutes zutrauen, vertrauen und den anderen gut sein lassen. Das, glaube ich, ist ein springender Punkt. Lasse ich denn den anderen so sein, wie er ist? Oder will ich ihn umformen auf das, wie ich ihn haben will? Und genau aus diesem Bestreben, den anderen umzuformen, so wie ich ihn haben will, genau daraus entsteht Zwistigkeit, Streitereien und letztlich Krieg. Und ich glaube, Krieg ist nicht nur das, was wir zurzeit halt leider Gottes an allen Ecken dieser Welt erleben, sondern Krieg beginnt im kleinen, täglichen Miteinander. Mhm. Wie gehen wir miteinander um und wie verhalte ich mich meinem Nächsten gegenüber? Akzeptiere ich ihn? Nehme ich ihn an, wie er ist?
Was kann denn jeder Einzelne oder jede Einzelne für Frieden tun?
Da sind wir natürlich gerade mittendrin, ja. Also den anderen akzeptieren, wie er ist. Vielleicht vom anderen auch etwas annehmen. Voneinander, ich sag's jetzt etwas plump, voneinander lernen. Einander ergänzen, einander bereichern. Das heißt wirklich vom anderen annehmen, was er mir gibt, aber auch von mir geben, was der andere annehmen kann. merken Sie den springenden Punkt ist, dass der andere annehmen kann. Das heißt, schauen, was kann er denn akzeptieren von mir? Jetzt nicht hergehen und meine Weltanschauung und meine Religion und meinen Glauben dem anderen überstülpen, sondern schauen, was kann er denn annehmen? Das heißt aber, mich in den anderen einfühlen. Das hat etwas mit Gefühl, mit Fühlen füreinander, den anderen erspüren zu tun, mit Sensibilität.
Also ich muss auch wirklich weggehen, nur von meinen Vorstellungen, meinen Idealen, sondern auch wirklich hinschauen, wie tickt der andere, was braucht auch der andere und wo können wir uns treffen, dass jeder einen Schritt auf den anderen zugeht.
Sie haben gerade ein wunderschönes Wort gesagt, die Ideale. Ideale sind aber auch alles begrenzte Angelegenheiten. Wir haben in dieser Welt keine unendlichen und grenzenlosen Geschichten. Der Einzige, der unendlich und grenzenlos ist, Gott. Und alle unsere Vorstellungen, unsere Ideale stoßen immer wieder an Grenzen. Und ich glaube, das muss uns mal bewusst sein. Keiner von uns hat das Gelbe vom Ei gefressen, sondern wir müssen einfach akzeptieren, wir sind in unserer Menschlichkeit beschränkt, auch in unseren Idealvorstellungen. Und die Grenzen sehen und diese Grenzen akzeptieren und über diese Grenzen dann hinausschauen und den anderen sehen und vielleicht eine Kombination von den verschiedenen Idealen zu finden.
Ich habe ja schon gesagt, Sie sind Promotor für Justitia et Pax.
Justitia et Pax ist eine weltweite Gruppierung innerhalb des Ordens. Also wirklich in allen Provinzen dieses Ordens gibt es einen Verantwortlichen für Justitia et Pax, der versuchen sollte, für Gerechtigkeit, Frieden einzutreten und auch innerhalb der Provinz dafür zu sorgen, dass es ein Thema in der Provinz, also sowohl in der Ausbildung der jungen Brüder als auch im Predigtbereich, als auch in den Veröffentlichungen des Ordens immer ein Thema bleibt.
Was beinhaltet diese Aufgabe und warum ist es Ihnen persönlich wichtig, diese Aufgabe innezuhaben?
Also zuerst einmal habe ich diese Aufgabe schlicht und einfach vom letzten Provinzkapitel zugeteilt bekommen. Ich vermute oder ich habe ein bisschen den Verdacht, weil ich innerhalb der Provinz als die rote Socke bekannt bin, womit also geklärt ist, in welche politische Richtung ich denke, bin einer, der schon ganz bewusst darauf schaut, wie wird mit Menschen umgegangen? Wo werden Menschen unterdrückt? Wo bleiben Menschen auf der Strecke? Und das ist halt, also für mich ist das wirklich erschreckend. Wir brauchen nicht glauben, dass das nur irgendwo in irgendwelchen fernen Dritte Weltländern ist. Da können wir direkt bei uns vor der Haustüre anfangen, mit sozialen Ungerechtigkeiten, mit der Ungerechtbehandlung von Frauen, was den Verdienst betrifft, mit der Ungerechtigkeit von Ärmeren, mit der Wohnungssuche, mit ich weiß nicht was allem. Also wir brauchen nicht irgendwo hinschauen und wir brauchen nicht mit dem Finger auf andere Länder zeigen. Wir dürfen durchaus einmal vor unserer eigenen Haustüre beginnen zu kehren. Was jetzt aber nicht heißt, dass wir die anderen nicht mehr sehen dürfen. Im Gegenteil, ich glaube, es ist halt wirklich, also so wie der Mensch mit dem Menschen umgeht, das ist ein Problem. Wie heißt so schön im lateinischen Sprichwort? Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und Wolf kann gefährlich sein, aber man kann einen Wolf auch zähmen und so machen, dass man damit leben kann. Und ich glaube, das ist mein Anliegen, dass wir Menschen lernen, einander Mensch zu sein.
Und dass Friede vom Kleinen ins Große wächst.
Richtig. Friede vom Kleinen ins Große wächst. Wir können den großen Frieden, also ich kann jetzt nicht den amerikanischen Präsidenten dazu zwingen, seine Zollpolitik zu überdenken, wo er, was mich immer so erschreckt ist, er schadet ja damit auch seinem eigenen Land, weil ja damit auch Arbeitsplätze in seinem eigenen Land gefährdet werden und weil ja der Wohlstand in seinem eigenen Land dadurch nicht wächst, sondern gefährdet wird. Wir können den russischen Präsidenten jetzt von unserer Position aus nicht dazu zwingen, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Aber wir können hier bei uns anfangen, Grundlagen zu setzen für zukünftiges Miteinander. Und ich glaube, wir sollten auch bedenken, wie sind denn die Machthaber an die Macht gekommen? Durch Zustimmung, durch Wahlen, auch wenn sie manchmal geschoben sind, durch zum Teil Mehrheitsfindungen. Und vielleicht sollten wir anfangen zu denken, wem geben wir denn die Mehrheit? Und wer ist denn letztlich eigentlich die Mehrheit? Nicht ein Einzelner, sondern wirklich die Mehrheit. Und da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Dieses Aufeinanderhören, dieses Miteinanderfinden, dieses Miteinander unterwegs sein, bedeutet auch miteinander eine Mehrheit zu finden. Demokratie, irgendein gescheiter Kopf hat einmal gesagt, Demokratie ist zugleich die schlechteste und die beste Möglichkeit, miteinander zu leben. Die schlechteste, weil es sehr kompliziert ist. Die beste, weil es die einzige Möglichkeit ist, wirklich zueinander und miteinander den Weg in die Zukunft zu finden. Ich sage das jetzt auch ganz bewusst im Blick auf unseren Orden. Wir sind, glaube ich, die einzige Organisation in der Kirche, die demokratisch organisiert ist. Wir wählen unsere Oberen. Unsere Oberen sind alle zeitlich begrenzt. Prioren 3 Jahre, bestenfalls 6 Jahre, Provinzielle 4 Jahre, bestenfalls 8 Jahre. Der Ordensmeister 9 Jahre, kann, wenn man es ihm wirklich antun will, noch einmal gewählt werden. Aber ich glaube, nach 9 Jahren ist jeder froh, wenn ein anderer drankommt. Und bei uns ist halt auch wirklich so, wir entscheiden im Rahmen der Hauskapiteln, der Provinzkapiteln, der Generalkapiteln, was geschieht. Wir müssen Mehrheiten finden. Und das ist auch im Kloster nicht immer einfach. Denn auch ein Kloster besteht aus verschiedensten Köpfen. Ein Mitbruder, der hoffentlich im Himmel ist, hat einmal gesagt, alle die, mit denen ich hier zusammenlebe, hätte ich nie geheiratet. Das ist ein wahres Wort. Es sind total unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Vorstellungen und trotzdem der Versuch eines Miteinanders. Das kracht manchmal ganz gewaltig. Das kracht manchmal auch wirklich so, dass man erschreckt, sich fragt, wo bin ich da hingeraten? Aber letztendlich funktioniert es doch seit mehreren Jahrhunderten. Hier im Wiener Konvent de facto seit dem Jahr 1226.
Das ist schon eine gute Zeit. Jetzt haben Sie eben angesprochen, dass Orden Vorbild oder eben auch Vorzeige in der Demokratie sind, weil eben auch demokratisch gewählt wird oder auch die Synodalität ist den Orden inne. Wo können Ordensgemeinschaften oder Ordensleute vielleicht auch Vorbild sein in der Friedensarbeit, in der Friedenspolitik?
Erstens mal durch ihr eigenes Zusammenleben, das ja auch nach außen sichtbar ist. Also so zusammenleben, dass die Leute, die mit uns zu tun haben, nicht sagen, um Gottes Himmels Willen, was ist denn das für ein Verein? Sondern sich vielleicht sagen, na schau, da funktioniert's ja. Das Zweite ist, ich glaube, die Stimme zu erheben. Wirklich auch laut und klar und deutlich auszusprechen, Missstände aufzuzeigen und zu zur Umkehr zu ermutigen. Das ist auch eines der Versuche der aller Promotoren im Orden für Justitia et Pax, einfach die Stimme zu erheben, zur Umkehr zu ermutigen. Das ist auch eines der Themen. Wir hatten jetzt im Anfang Juni hier in Wien das Treffen der europäischen Promotoren. Also wir hatten zwei wesentliche Themen bei diesen Treffen. Einerseits diese unsägliche Frage der Migration und andererseits die Frage des Gaza-Krieges. Wir haben bewusst einmal den Ukraine-Krieg ausgeklammert, was nicht heißt, dass der genauso Dringlichkeit hätte, aber wenn man davon ausgeht, dann müssen wir so viele andere Kriege aufzählen, die in dieser Welt herrschen und über die kein Mensch mehr redet. Ich sage jetzt nur Sudan. Ich sage nur diese ganzen bewaffneten Konflikte in Afrika. Ich glaube, es gibt so viele wirklich, wirklich schreckliche Auseinandersetzungen, dass man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen und wo man aufhören sollte. Wir haben aber jetzt wirklich bewusst einfach uns auf Gaza beschränkt, weil das für uns auch wirklich eine brennende Frage ist. Wir haben keine Antwort darauf gefunden. Also meiner Ansicht nach gibt es nur die Antwort einer Zwei-Staaten-Lösung. Das ist aber eine sehr persönliche Ansicht, das gebe ich zu. Ich glaube, dass der Konflikt schon zu alttestamentlichen Zeiten begonnen hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass Israel aus Ägypten kommend in dem Land eingewandert ist, wo sie jetzt sind. Ich glaube, schon damals hat dieser Konflikt begonnen. Und ich sage jetzt aber ganz vorsichtig, hier mangelt es, einander Lebensraum zu geben. Und hier ist von der jeweils anderen Seite so diese Tendenz, dem anderen die Berechtigung zum Lebensraum abstreitig zu machen. Was zur Folge hat, dass man sich gegenseitig das Leben kaputt macht. Und ich frage mich halt, ist es nicht sinnvoller, einander das Leben zu ermöglichen? Und was ich mich immer frage bei all diesen kriegerischen Auseinandersetzungen, das ist jetzt egal, ob Israel, Hamas, ob das jetzt Libanon, ob das jetzt Syrien, ob das jetzt Ukraine, Russland oder sonst wo ist, was ich mich immer frage, wo bleiben die Mütter? Das mag jetzt etwas merkwürdig klingen, aber wie viele Mütter verlieren ihre Kinder aufgrund dieser bewaffneten Auseinandersetzungen? Warum gibt es eigentlich keinen Aufstand der Mütter? Warum gibt es eigentlich keine Protestwelle der Mütter dagegen, dass man ihre Söhne an den Fronten verheizt? Warum gibt es keinen Aufstand der Mütter, dass man hergeht und die Rüstungsindustrie wieder hochschraubt, Millionen, Milliarden für neue Waffen ausgibt, anstatt die gleichen Gelder dazu zu verwenden, die Hungersnöte dieser Welt zu bekämpfen. Die Hungersnöte dieser Welt zu bekämpfen und damit auch die Migrationswellen zu bekämpfen. Niemand verlässt seine Heimat aus Jux und Tollerei. Sie verlassen ihre Länder, weil sie dort nicht leben können, weil sie dort keine Lebensgrundlagen mehr haben. Warum können wir nicht all die Gelder, die wir mit Bomben aufeinander werfen, dafür verwenden, Leben zu ermöglichen, anstatt Tod zu verstreuen? Ich weiß nicht, ob Sie je etwas gehört haben von Erzbischof Kutscher. Erzbischof Kutscher, ich sage jetzt etwas spitz, ist ein Kollege von mir. Erzbischof Kutscher ist der ständige Vertreter des Vatikans bei der UNO in New York. So wie ich der ständige Vertreter des Ordens bei der UNO in Wien bin. Und Erzbischof Kanscher hat bei der letzten Sitzung der UNO in New York wieder aufgefordert, einen Schuldenerlass für die armen Länder durchzusetzen, damit die ihre Gelder nicht für die Zinsenrückzahlung ihrer Schulden verwenden müssen, sondern einsetzen können, ein lebenswertes Leben zu ermöglichen. Und er hat auch wieder aufgefordert, und das haben wir ja auch in den Appellen der Promotoren von Europa gemacht, zu überlegen, ob denn eine Aufrüstung wirklich die Lösung für alle Fragen ist. Oder ob es nicht wieder eine Konferenz geben sollte, wie wir sie ja schon hatten, die Helsinki-Konferenz anno dazumals, wo es um Abrüstung gegangen ist. Ob man nicht eine neuerliche Helsinki-Konferenz einberufen sollte, um gemeinsam Wege, Lösungen für Abrüstung zu finden, um Gelder frei zu bekommen für soziale Fragen. Und zwar nicht nur in Dritte Weltländern, sondern auch bei uns.
Was sind da die Reaktionen dann drauf?
Ja, die Reaktionen von den, wir haben von vielen Seiten positive Reaktionen bekommen, aber alles nur von den kleinen Leuten, von den sogenannten kleinen Leuten. Die Großen dieser Welt bauen lieber auf Waffen. Und das finde ich schrecklich. Ich habe mir das jetzt am vergangenen Sonntag, da war dieses Evangelium von dem, der sich neue große Scheunen baut, um alles einzulagern und gut leben zu können, und dem dann Gott etwas sagt, was man eigentlich gar nicht sagen darf. Er nennt ihn du Narr. Und ich frage mich im Zusammenhang mit diesem Evangelium, würde Gott nicht zu vielen von uns auch du Narr sagen, wenn wir auf Waffen bauen, um unsere Macht sehr auszubauen, um unseren Besitz zu halten, um auf uns zu schauen? Du Narr. Ich denke mir, ich habe mir das am Sonntag ein paar Mal gedacht. Ich habe am Sonntag mehrere Messen gehabt. Ich habe mir das bei jeder Messe gedacht. Wie wäre denn Gott uns gegenüber? Würde er nicht uns auch sagen, du kannst von all dem, was du da jetzt erkämpfst und für dich glaubst zu sichern, nichts kannst du mitnehmen. Oder wie man in Wien so schön sagt, im Holzpyjama ist kein Platz für alles das.
Nein.
Vielleicht sollte man das mal wieder neu bedenken. Sammelt euch Schätze im Himmel, seid reich vor Gott. Und was heißt das? Seid füreinander da und nicht gegeneinander.
Können Sie jetzt nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht so kurz zusammenfassen? Sie haben von dem Appell gesprochen, der veröffentlicht worden ist. Ja. Was sind denn so die zentralen Botschaften, die da vorgekommen sind?
Die eine Botschaft ist, was Migration betrifft, keine Frage, wir können nicht grenzenlos aufnehmen. Das funktioniert nicht. Aber wir können auch nicht die Leute im Mittelmeer einfach ertrinken lassen. Das heißt, wir müssen nach Lösungen suchen, und ich sage es noch einmal, wir müssen nach Lösungen suchen, dass die dort leben können, wo ihr eigentliches Zuhause ist. Das ist die eine Botschaft. Und die andere Botschaft ist, hört auf, euch gegenseitig Bomben an den Kopf zu werfen. Setzt euch an einen Tisch und sucht eine gemeinsame Lösung. Sprecht nicht gegenseitig die Existenzberechtigung ab. Es ärgert mich immer, wenn man jetzt nur Israel-Vorwürfe macht. Das stimmt nicht. Man darf nicht vergessen, dass die Hamas begonnen hat, einen Überfall zu tätigen und immer noch Leute in Gefangenschaft hält, immer noch Leute in Geiselhaft hat. Es sind beide Seiten. Beide Seiten haben Dreck am Stecken. Und beide Seiten müssen es einmal eingestehen, sich eingestehen, voreinander eingestehen und miteinander eine Lösung suchen. Das ist eigentlich auch unser Appell an alle Beteiligten. hört auf mit diesen Bombenwerfen, versucht euch an einen Tisch zu setzen. Vielleicht wirklich auch unter der Anleitung von einem neutralen Dritten, von einem Mediator, wie man das heutzutage so schön sagt, von einem, der versucht, eure Gespräche zu lenken, der versucht, euch zu helfen, wirklich einander zu hören und miteinander eine Lösung zu finden.
Da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir am Anfang des Gesprächs gehabt haben, dass es, wo finde ich diese Gemeinsamkeiten, wo kann ich einen Schritt auf den anderen zugehen? Und in diese Richtung müssten die beiden Parteien jetzt gehen. Also der kleinste gemeinsame Nenner und was ist darüber hinaus noch möglich?
Und was ich so schrecklich finde, die einen berufen sich auf den Islam, die anderen berufen sich auf den, dessen Namen sie nicht aussprechen, Jahwe. Beides sind abrahamitische Religionen und hauen sich gegenseitig den Schädel ein. Und ganz ehrlich, egal ob das jetzt der Gott des Islam oder der Gott des Alten Testamentes ist, würde er nicht beiden sagen, du Narr? Würde nicht beiden sagen, ihr macht euch selber kaputt?
Na, es ist auch so erschreckend und das lässt mich auch immer wieder so verzweifeln, weil dort eben wirklich drei Weltreligionen ihren Ausgang nehmen. Und eine der Kriegsländer, Kriegsgebiete überhaupt ist dann ein Verzweifeln. Ja.
Aber weil Sie das jetzt sagen mit den drei Religionen, ich meine, das ist ja nicht nur Israel und Gaza. Ich denke mit Schrecken, wirklich mit Schrecken zurück an den Beginn des Ukraine-Krieges. Als Entschuldigung, wenn ich das jetzt etwas plump und doch sehr offenherzig sage, wenn der Patriarch von Moskau den Krieg gutheißt und segnet, versteht er eigentlich nicht, dass das ein Krieg gegen seine eigenen Schäfchen ist? Dass das ein Krieg gegen russisch-orthodoxe Christen ist, die in der Ukraine leben und die genauso in Mitleidenschaft gezogen werden wie all die anderen, die dort leben? Wo bleibt denn seine Verantwortung diesem Gott der Liebe gegenüber, dem er eigentlich dienen, dem sollte er dienen und niemand anderem?
Und sollte nicht jede Religion auf dieser Welt gegen Aufrüstung, gegen Krieg, gegen Waffenexporte sein?
Ist es nicht genau das, was Papst Leo in seinen Äußerungen immer wieder sagt? Nie wieder Krieg, tut etwas für den Frieden, der jetzt auch bei diesem Jugendtreffen in Rom ja auch die Jugend auch aufgerufen hat, sich für den Frieden einzusetzen, aktiv Friedenspolitik in den kleinen Bereichen zu tun, wo sie leben. Auch vielleicht einmal mit einer Protestbewegung, mit einem Protestmarsch aufzutreten. Ich glaube, das ist genau das, worum es eigentlich in unserem Glauben, in unserem christlichen Glauben, egal welche Konfession das ist, in unserem christlichen Glauben geht, wenn Gott Mensch wird, dann will er Menschsein ermöglichen. Und dann haben wir aber die Verpflichtung, auch Menschsein zu ermöglichen und nicht zu vernichten.
Mhm. Und gerade bei Papst Leo XIV. Fällt es mir besonders auf. Also wir haben auch im Vorgespräch gesprochen, die ersten Worte waren, der Friede sei mit euch. Beim ersten Mittagsgebet rief er in die Menge, nie wieder Krieg. Und als die drei Säulen seiner Diplomatie formulierte er Friede, Gerechtigkeit, Wahrheit. Also sehr viele starke Friedenszeichen, die besonders in diesen Zeiten auffallen. Aber was bedeuten diese klaren Worte von Papst Leo XIV. Und welche Macht haben diese Worte?
Diese Worte haben keine bewaffnete Macht. Das Heer des Papstes, die Schweizer Garde, ist jetzt nicht unbedingt eine weltbedrohende Militärorganisation. Ich würde eher sagen, das ist eine sehr nett eingekleidete Polizeitruppe. Aber die Macht des Papstes besteht nicht in Waffen, sondern in Ermahnung, in Worten, in Ermutigung, in Erinnerung. Ich glaube, er ermahnt und er erinnert die, die ihm zuhören, selbst zu überlegen, wo wo bin ich unfriedlich und wo kann ich selber etwas für Frieden tun. Wenn Sie so wollen, das ist ein bisschen, man könnte jetzt hergehen und sagen, zahnloses Monster. Das ist so ein bisschen wie die UNO, zahnloses Monster. Ich finde das ein bisschen ungerecht, denn zahnlos, was heißt das? Das stimmt ja nicht. Ich glaube, die ihm wirklich zuhören, das ist genau wie bei der UNO, die wirklich zuhören, die kommen vielleicht auf die Idee, der Papst, Leo der 14., hat recht, die UNO mit ihren Appellen hat recht und vielleicht sollte ich an dem Platz, wo ich bin, schauen, dass etwas besser wird. Das Problem ist halt, das hängt immer davon ab, ob jemand für die Worte offen ist, sie annimmt, akzeptiert und Konsequenzen daraus zieht oder ob die Worte ungehört verhallen. Aber ich glaube, da geht's dem Leo dem 14. und der UNO genauso wie dem lieben Gott, der auch seit Jahr und Tag die Menschen ermahnt, wie sie leben sollten. Und die einen hören auf ihn und versuchen es und die anderen lassen ihn verhallen und hören nicht. Und weil er uns blöderweise die Freiheit gegeben hat, kann er nichts tun. Ich fürchte nur, irgendwann einmal wird er den Laden abdrehen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich wirklich fürchte, manchmal erhoffe ich es sogar.
Also sollten wir uns viel mehr an der eigenen Nase nehmen und an die Macht der Worte glauben oder auch diese Macht anerkennen und an diese Macht glauben und auch die Stimme viel öfters erheben.
Und diese Worte weitersagen. Und diese Worte weitersagen, ja, wirklich. Das, was Leo der 14. sagt, einfach auch vielleicht mit eigenen Worten, aber mit eigenem Verhalten, aber durchaus auch mit Bezug nehmend auf ihn weiterzusagen. Und die Appelle der UNO, man liest sie bestenfalls hier und da mal in der Zeitung, aber wirklich, wenn man sie hört, zu sagen, schau, die UNO hat versucht, wie wäre es denn, wenn wir im Kleinen? Ich denke mir das oft, Sie haben das jetzt sicher auch mitgekriegt, diese furchtbaren Geschehnisse, dass man israelische Musiker aus einer Pizzeria hinausgeworfen hat, dass ein Taxifahrer sich geweigert hat, einen jüdischen Fahrgast mitzunehmen. Das ist genau da beginnt's, ja, genau da beginnt's die Frage zwischen Frieden und Unfrieden. Sollte nicht genau dann solche Leute mitnehmen, aufnehmen, annehmen, um zu zeigen, ich will mit euch in Frieden zusammenleben, ich will euch eine gute Pizza servieren, auch wenn ich mich frage, wie euer Staat sich verhält. Und das heißt ja nicht, dass die vier Musiker, die da rausgeschmissen worden sind, dass die wirklich einverstanden waren mit der Politik ihres Staates. Ich bin auch nicht immer einverstanden mit der Politik meines Staates. Da denke ich mir auch manchmal, was habt ihr denn da jetzt wieder zusammenbastelt? Aber dann wirklich zu hinterfragen und zu sagen, okay, ich muss mal schauen, wer ist es? Warum ist es so? Und da wird's mühsam, da wird's anstrengend. Aber Leben ist anstrengend.
Sie haben es vorher im Gespräch ganz kurz angesprochen, Ihre Rolle und Ihre Aufgabe. Sie sind Vertreter des Ordens hier bei der UNO in Wien. Und da möchte ich jetzt noch ein bisschen näher drauf schauen, was beinhaltet diese Aufgabe, was machen Sie da, um was geht's da?
Also ich bin bei allen großen Sitzungen der UNO in Wien dabei. Da gibt's die ganz großen Sitzungen, da sind alle Staatsvertreter vorhanden und da werden Resolutionen besprochen und verabschiedet. Da habt unsereins die Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben, aber wir können die Resolutionen nicht beeinflussen. Was wir da aber können ist, da gibt's ganz viele sogenannte Side-Events, wo verschiedene NGOs da ihre Arbeit vorstellen. Und da kann ich mir aussuchen, wo ich daran teilnehmen möchte und da dann einfach auch meine Senf dazu tun.
Da sind wir wieder bei der Macht der Worte.
Genau, richtig, ja. Ich kann Ihnen ein schönes Beispiel geben. Es ging um Drogen und es war eine Vereinigung von von Polizisten vom Balkan, die eine kleine Gruppe gebildet haben, Drogenprävention für Jugendliche, und die also in Schulen gehen und in Jugendzentren gehen, um über die Folgen von Drogenkonsum zu informieren. Und ich habe dann die gefragt, ob sie denn eigentlich auch mit Kirche zusammenarbeiten. Und dann haben sie gesagt, ja, sie versuchen's. Die eine Kirche sagt ihnen glatt, damit haben wir nichts zu tun, das geht uns nichts an. Ich sage jetzt nicht, welche Kirche das ist. Es ist nicht die katholische Kirche, es ist auch nicht die evangelische Kirche. Ja, es ist eine Kirche mit Patriarchen an der Spitze. Mit der katholischen Kirche arbeiten sie gut zusammen. Und ich habe dann denen zum Beispiel die Adressen von Mitbrüdern von unserem Orden gegeben, die ja auch im Jugendbereich tätig sind, dass sie auch mit denen kooperieren können. Und ich glaube, das sind so die Punkte, wo Kooperationen entstehen können, wo Miteinander entstehen kann. Und das andere sind Sitzungen, wo wir als NGO, und Justitia Pax ist eine anerkannte NGO, wir sind also Vertreter, einen von unserem Orden, der in New York für zuständig ist, einen, der in Wien, das bin ich, und einen in Nairobi. Und wir haben einen Sitz in Genf an der UNO. Es gibt jetzt dann zum Beispiel zwei Treffen an der UNO hier in Wien, eines über Migration und eines über Menschen- und Organhandel. Und das sind natürlich wirklich brennende Themen, wo ich mich das letzte Mal schon zu Wort gemeldet habe und eine Stellungnahme abgegeben habe, eben auch in Bezug auf Bekämpfung, Verhinderung von Migration im Rahmen von Lebensschaffen. Ich werde mir erlauben, Erzbischof Katscher da noch einmal zu zitieren, weil ich glaube, dass dort liegt wirklich die Lösung für alle Fragen, was Migration betrifft. Das letzte Mal habe ich mir erlaubt, Papst Franziskus und Bertolt Brecht zu zitieren, was zu großen Erstaunen geführt hat, dass ein Vertreter der katholischen Kirche den linken Autor Bertolt Brecht zitiert. Aber er hat dieses sagenhafte Wort geprägt, zuerst das Fressen, dann die Moral. Und genau um das geht's. Ja, die brauchen Lebensgrundlagen. Und Papst Franziskus hat gesagt, wir müssen an die Ränder gehen, um dort Leben zu ermöglichen. Und die Ränder sind auch dort, wo diese Migranten herkommen. Und dort müssen wir hingehen, damit die nicht herkommen müssen.
Boah, das ist eine hochspannende Aufgabe, die Sie da haben.
Ja, ja. Auch da muss ich sagen, ich war dann sehr verblüfft, weil ich da plötzlich von Leuten angesprochen wurde, wo ich nie damit gerechnet hätte. Zum Beispiel einer Professorin für Jus aus der Universität in Marokko, die natürlich auch mit den Problemen von Migration zu tun hat, weil Marokko ein Durchreiseland ist, ja, und die natürlich auch mit der Problematik beschäftigt sind, an ihren Grenzen zum Mittelmeer dann plötzlich so Enklaven zu haben, die gestürmt werden. Ja.
Also wenn Sie da so erzählen, ich merke dieses Feuer, dieses Brennen für diese Themen. Warum ist es Ihnen persönlich so wichtig, da so engagiert zu sein? Also bei der UNO, auch bei der Justitia et Pax. Also man merkt ja wirklich, Sie brennen dafür.
Es geht um den Menschen. Es geht um den Menschen. Und es geht um die Zukunft des Menschseins. Und unsere ganzen technischen Entwicklungen nutzen uns gar nichts, wenn wir nicht unser Menschsein entwickeln. Wenn wir unser Menschsein nicht entwickeln, dann wird irgendwann einmal die KI über uns Herrschaft haben, ja? Weil wir unser Menschsein verloren haben. Und das ist genau das, was künstliche Intelligenz nicht kann. Mitfühlen. Und aus diesem Mitfühlen, aus dieser Empathie, aus diesem einander sehen, und zwar wirklich sehen, nicht nur mit den Augen, sondern mit dem Herzen sehen, genau aus dem heraus entsteht Menschsein. Und um das geht's mir. Und um das geht's dem lieben Gott. Sonst wäre er nicht Mensch worden. Und das versucht ja wirklich seit Jahrhunderten, seit Jahrtausend versucht er. Lest sie die Propheten durch. Lest sie alle Propheten durch. In allen Propheten versucht Gott, den Menschen wieder in Erinnerung zu rufen, was es heißt, Mensch zu sein. Mein Lieblingsprophet, Amos, kaum jemand kennt ihn, der ist letzter Vorläufer der katholischen Soziallehre. Lesen Sie den Propheten Amos durch, der diesen Missbrauch von Reichtum wirklich massiv anprangert, der für die Armen einsteht, der versucht wieder die Erinnerung an Gerechtigkeit, an gerechtes Verhalten in Erinnerung zu rufen. Lest ihr Prophet Amos, der im Namen Gottes hier redet. Und dann wissen wir, was es heißt, Mensch zu sein.
Wir sollten wirklich wieder mehr Bodenhaftung bekommen, alle mit zusammen.
Oh ja, das wär's, ja.
Und das eine sind jetzt ganz bestimmt konkrete Taten, die ich in der Friedensarbeit machen kann. Aber welche Bedeutung hat auch das Gebet im Zusammenhang mit Frieden?
Ganz einfach. Ich komme auf das Evangelium von heute zurück. Das Evangelium von heute berichtet, dass Jesus am Ufer zurückgeblieben ist, die Jünger sich auf den Weg über den See gemacht haben mit dem Boot, dass dann große Wellen waren, dass sie sich gefürchtet haben und dass Jesus auf dem Wasser plötzlich ihnen entgegengekommen ist. Und sie haben alle Angst gehabt, dass sie untergehen. Und sie haben zu Jesus gerufen und der Wind und die Wellen haben sich beruhigt. In ihrer Angst haben sie Jesus gerufen und er hat ihnen geholfen, er ist ihnen beigestanden. Wenn wir unsere Welt anschauen, kann man durchaus auch Angst kriegen. Zu Jesus rufen und ihn erfahren als denjenigen, der hilft und den Mut gibt, trotz der Wellen weiterzufahren. Und der Gegenwind zu ignorieren und zu überwinden.
Überwinden ist das Stichwort da, genau.
Ja. Überwinden. Das hat wieder was mit Wind zu tun, ja, aber über den Wind hinwegzuschauen, ja. Über den Gegenwind hinwegzuschauen mit seiner Hilfe. Und das ist für mich Gebet. Ich sage immer dem lieben Gott, also ich werde oft kritisiert, weil das redest von Gott dem Allmächtigen mit dem lieben Gott. Das ist ja wie ein Kind. Ja, Gott sei Dank rede ich über ihn wie ein Kind. Ich bin sein Kind. Ich fühle mich auch als sein Kind. Manchmal ein bisschen trotzig, manchmal ein bisschen eigensinnig, manchmal ein bisschen frech. Das hält da alles aus. Ich sage auch immer, er ist selber schuld, er hat mir so geschaffen. Natürlich muss man sich selber auch an der Nase nehmen und dort, wo was schlecht ist, umkehren. Ja. Aber wirklich dem lieben Gott wirklich sagen, in deiner Liebe erbarm dich. Steh uns bei, hilf uns, den Gegenwind nicht nur auszuhalten, sondern vielleicht sogar zu überwinden. Und das ist für mich Gebet, reden mit Gott.
Genau.
Reden mit Gott, so wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ja, ich meine, das ist natürlich toll, wenn ich im Gotteslob vorgefertigte Gebete finde, die helfen einfach in Augenblicken, wo ich selber nicht was formulieren kann, aber einfach auch wieder im stillen Gebet einfach dem lieben Gott einfach sagen, was gerade ansteht und was mir gerade am Nerv geht und wo ich gerade nicht weiter weiß und wo ich vielleicht auch mal Danke sagen kann, dass was gut gegangen ist. Ja.
Ich höre eine Ermutigung, mit Gott zu reden, wie mit einem guten alten Freund.
Richtig, genau das ist es. Ja, genau. Kennen Sie die Filme, die Don Camillo-Filme? Das sind wunderschöne alte Schwarz-Weiß-Filme. Ein Kampf zwischen dem kommunistischen Bürgermeister und Don Camillo als Pfarrer, noch schön in Soutane mit Birett, also mit dieser Pfarrermütze. Und Don Camillo redet mit Gott wirklich so, wie wenn man mit einem normalen Freund redet. Das sollte auch ein Teil unseres Glaubenslebens sein. Wenn ich persönlich mit dem lieben Gott rede, dann red ich mit ihm. Und ich kann ihm auch sagen, lieber Gott, ich weiß nicht, was ich morgen kochen soll. Dann kann ich ihm zum Beispiel sagen, danke, dass ich in einem Land lebe, wo ich mir das überhaupt überlegen kann. Mhm. Und nicht in einem Land lebe, wo ich überlegen muss, finde ich überhaupt was, was ich kochen kann. Da sind wir wieder bei sozialer Gerechtigkeit. Da gibt's die Unterschiede sogar bei uns. Ne? Die einen, die aus der Überfülle eines Supermarktes wählen können und die anderen, die froh sind, wenn es einen Sozialmarkt gibt. Was ich eine sehr begrüßenswerte Einrichtung finde, aber einen Skandal finde, dass es notwendig ist, in reichen Ländern wie den unseres.
Jetzt gibt Gebet natürlich Hoffnung und auch Halt und ist wichtig. Aber was sagen Sie auch Menschen, die sich trotz dieser angespannten Weltlage, dieser zahlreichen Konflikte so ohnmächtig und hoffnungslos fühlen? Haben Sie da einen Rat oder was geben Sie denen mit?
Sie sollen auf das schauen, was sie am Guten finden. Und es gibt keinen Menschen, der nicht irgendetwas Gutes in seinem Alltag, in seinem Leben findet. Es gibt niemanden, der nicht, und wenn es noch so ein klein winzig Gut ist, ja, aber jeder hat irgendwo etwas Gut. Und wenn es das blöde Gänseblümchen draußen auf der Wiesen ist, da blüht ein Gänseblümchen. Das heißt, da ist Leben. Da entsteht Leben, ohne dass ich was dazu tue. Das heißt, Leben kann sich entwickeln. Und genau diesen Blick auf etwas Gutes lenkt den Blick von dem, was Katastrophe ist, ein bisschen weg. Das heißt nicht, dass ich das vergesse, aber es gibt eine andere Blickrichtung. Und in dem Augenblick, wo ich eine andere Blickrichtung habe, richte ich mich aus. Merken Sie das Wort? Richten, reparieren. Bringe ich etwas in Ordnung? Mhm. Richten hat nicht etwas mit dem Gericht, so wie wir Gericht verstehen und wie Gott oft dargestellt wird als der Richter, der nur eine auf den Deckel haut, sondern richten als einer, der repariert, der in Ordnung bringt. Und ich richte mich aus nach einem blühenden Gänseblümchen. Das heißt, vielleicht entdecke ich dann neben dem Gänseblümchen sogar noch ein zweites oder vielleicht einen Löwenzahn, wo ich mich ärgere, dass der auch noch daneben blüht und womöglich die Gänseblümchen vertreibt.
Also der Blick auf das Kleine und auf das Schöne im Leben.
Ja.
Was gibt Ihnen persönlich Hoffnung?
Dass es so viel Gutes rundherum gibt. Ich sage jetzt mal, es gibt so viele Gänseblümchen rundherum, dass ich mir denke, ja, die werden uns alle überleben. Ja. Und damit die nicht uns überleben, sondern wir mit denen leben können, schaue ich lieber dazwischen auf die Gänseblümchen. Dann kann ich mit dem Unkraut, das rundherum wächst, mit den Disteln, an die man sich stechen kann, kann ich dann besser umgehen. Mhm. Das heißt ja nicht, dass die Disteln deswegen weg sind, aber ich kriege es dann zusammen, die Disteln so anzugreifen, dass man nicht die Dornen einzieht.
Und dass der Anblick der Gänseblümchen zu mehr Freude führt als genau. Der Anblick der Disteln. Und gibt es in Ihrem Leben eine Person, die Sie für Ihre Friedenspolitik bewundern?
Ganz viele. Ganz viele. Es gibt zum Beispiel eine Heilige, mhm. Die ich wirklich sehr hoch schätze, die heilige Katharina von Siena, die in diesen unsäglichen Zeiten des Papstes in Frankreich und Kirche unter dem Einfluss des französischen Königs und nicht mehr selbstständig, die wirklich versucht hat, da wieder die Eigenständigkeit der Kirche und damit die Möglichkeit der Kirche zu intervenieren gegen alle Mächte dieser Welt, die das wirklich versucht hat, mit ihrem Leben zu fördern. Eine zweite, wieder eine Frau, Rosa von Lima, auch die eine bei uns völlig unbekannte Frau, die den Mut hatte, in ihrer Zeit für die Rechte der indigenen Bevölkerung gegen die spanischen Konquistadoren aufzutreten. Was in ihrer Zeit gegen die Spanier als Frau wirklich bedeutend war. Und die hat jetzt keine großen Aktionen gestartet, ja, aber die hat sich zu Wort gemeldet, die hat Briefe geschrieben, die hat einfach Ermahnungen hinausgerufen. Und ich glaube, genau das sind diese Dinge, die auch etwas ändern können. Mutter Teresa, merken Sie was? Ich werde lauter Frau. Ich glaube auch wirklich, ich meine, natürlich gibt es auch Männer, ja. Aber ich glaube, das ist, und das ärgert mich immer ein bisschen, dass ihr Frauen das viel zu wenig einsetzt. Ihr hättet wirklich diese Empathie, zu Frieden zu ermöglichen. Mhm. Ich erinnere nochmal an die Mütter.
Genau.
Ja. Ihr hättet wirklich diese Möglichkeit, euch für Frieden einzusetzen und zum Frieden zu führen und zu ermutigen und Kinder auch zum Frieden hinzuführen. Mhm. Das war ein bisschen meine große Hoffnung.
Hochspannend, danke auch, dass Sie meinen Blick da geweitet haben, weil ich habe irgendwie so mal, es fällt halt Dalai Lama, Gandhi, Mandela fallen ja, einem sofort
ja,
ein.
Aber eben zum Beispiel Mutter Teresa, ja, die sich eingesetzt hat für die, um die sich niemand gekümmert hat, die mal sterben irgendwo liegen lassen hat. Ist das nicht auch ein Schritt zum Frieden? Sich um den Menschen zu kümmern?
Um das Individuum und das, genau dort anzufangen, wo... An den Rändern der Welt, wo die Hilfe notwendig ist.
Da sind wir wieder an den Rändern der Welt, ja.
Meine letzte Frage, vielleicht auch die schwierigste Frage. Glauben Sie, ist weltweiter Frieden möglich?
Heute scheint die Sonne und es ist angesagt, dass es heute nicht mehr regnet. Ich versuche, diese Frage zu umgehen. Das ist so eine schwierige Frage. Ich kann Ihnen darauf keine Antwort geben. Naja, ich kann versuchen. Ich hoffe es für diese Welt. Ich hoffe es für die Menschen dieser Welt. Ich hoffe, dass sich Frieden ausbreitet. Möglich ist, ob es nicht immer wieder, Entschuldigung, solche Idioten gibt, die glauben, sich durchsetzen zu müssen auf Kosten anderer. Mhm. Ja, das Einzige, was mir dabei Hoffnung gibt, ist, dass die alle letztendlich vom Chef hören, du Narr.
Danke, Pater Günther Reitzi, für diese spannenden Einblicke und auch die persönlichen Ansichten von Ihnen, für die Einblicke in Ihr Engagement und auch danke, dass Sie sich so einsetzen in diesen Themen. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr über den Appell der Dominikaner erfahren möchten, finden Sie alle Infos dazu, wie gehabt, in den Shownotes unseres Podcasts. Und wenn Sie irgendwelche Fragen oder Anliegen haben, schreiben Sie uns gerne an medien@ordensgemeinschaften.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung und eine Weiterempfehlung. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Friedenszeichen in Ihrem Alltag.